Wenn ein Volk nicht aus individuellen Charakteren besteht, ist es kein Volk, sondern ein Mob.
Jeden Dienstag um 13 Uhr, ein neuer Klang erwacht. Auf Spotify, YouTube und mehr, die Welt wird bunt gemacht. Mit Chrissy und Andrew als eure Begleiter, bereit für den Flug. Ein Podcast, der keine Grenzen kennt, mit Themen so weit wie der Horizont. Allmann ist los, von Wissenschaft, Politik und Sportverein. Ein Abenteuer in jeder Folge für alle, die nachhäufen. Alles ist aber kein Thema, zu groß oder klein. Ein Podcast für Entdeckerherzen, so einzigartig und frei.
Also, liebe Leute, ihr hört jetzt zum ersten Mal unser neues oder neues altes? Nee, unser neues. Überhaupt unser erstes Intro, unser neues erstes Intro.
Zumindest unser erstes selbstgeschriebenes und dann auch generiertes
beziehungsweise produziertes Intro. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es wird zum Ohrwurm, es kommt jetzt jeder Folge auf jeden Fall ein Intro.
Immer auch so verschiedene Sänger uns gecastet.
Ist. Das war ein ganz langer Act. War
ja, also vielleicht zur Transparenz, weil es auch wichtig ist für Künstler, die wirklich hart arbeiten. Es war ein AI-generiertes Intro, wo wir aber tatsächlich den Text auch schon selber geschrieben haben.
Ja, so den schon.
Aber trotzdem muss ich sagen, es macht...
Das ist echt geil produziert,
es
muss
ist
man sagen.
Also unfassbar, was mittlerweile die AI kann. Deswegen verweise ich nochmal gerne auf die Folge Künstliche Intelligenz, wo wir letztes Jahr schon drauf eingegangen sind, soweit ich mich erinnern kann.
Genau.
Also wirklich.
Es kommt auch in dieser Folge ein Outro zum ersten Mal dran. Wird am Ende der Folge natürlich vorgestellt. Dann das Zitat der Woche.
Stammt aus Dune, worauf wir aber später kommen werden. Deswegen gehen wir erstmal so chronologisch durch. Gehst du trotzdem noch auf die Socials ein?
Die Socials.
Oder wollen wir die Socials nächstes Mal im Song mit einbinden?
Ja, sind sie ja eigentlich. Jeden Dienstag 13 Uhr auf Spotify, YouTube und mehr. Das ist schon in den Lyrics drin. Also könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir jeden Dienstag 13 Uhr...
Könnten Nummer 1 werden
auf jeden Fall. Allmann ist lost, unser Intro-Song. Ziemlich geil, muss ich sagen. Also, dann gehen wir direkt weiter zum Retro-Sonntag.
Genau, und wir reden da über, oder wir haben damals geredet über die Sterbehilfe, die noch immer in der Debatte ist im Bundestag und noch nicht wirklich geklärt ist, liegt ein bisschen in der Schwebe. Fazit, wo wir damals hatten, wir haben damals über den Film Gott geredet von Ferdinand von Schirach, der sehr interessant war. Das war ein Gerichtsprozess.
Sehr schöner Film.
Also
sehr guter, finde ich.
Wo es um Pro und Contra geht, über selbstbestimmter Tod oder nicht. Also hört euch einfach mal nochmal die Folge 17 an, die so am 30.08.2022. Und unsere Top 3 waren die Top 3 Gerichtsfilme. Bevor ich auf ein weiteres Thema eingehe.
Das war mein AT 12 Geschworenen wahrscheinlich.
Genau,
auf Platz 1.
Will ich erstmal gratulieren, Bayer Leverkusen. Wir werden es noch extra abhandeln, wenn die Saison auch wirklich rum ist, weil ich will noch checken, was sie denn alle für Rekorde geknackt haben und welche Titel sie denn alle noch gewonnen haben. Aber ich muss sagen, vorab will ich noch sagen, erstens, die Bayern-Herrschaft ist vorbei, 11 Jahre. Immer hintereinander Meister geworden. Und zum anderen, ich habe schon immer einen Stein im Herz oder beziehungsweise ein Herz für Bayer Leverkusen gehabt.
Auch,
ich bin natürlich Nürnberg-Fan, aber wenn du bedenkst, beziehungsweise ich habe das damals relativ nah mitbekommen, als damals Leverkusen die Meisterschaft in Nürnberg verloren hat. Oder, also da war ich noch sehr klein, aber ich konnte mich noch daran erinnern und dachte...
Du warst im Stadion.
Ich war im Stadion, ja. Oder als Bayer Leverkusen Vizekusen geworden ist auch. 2002 und also wie gesagt, Bayer Leverkusen fünfmal Vizemeister und die hatten immer geile Spieler, immer richtig geilen Fußball.
Auch richtig geile Talente rausgehauen.
Und ist es ein Verein, ich habe dann mal geguckt, ein paar Berichte noch, wo dann die Fans auch richtig gelitten haben über die Jahre. Also die wurden eigentlich immer mit Vizekusen abgestempelt, wer den Spitznamen kennt, bedeutet einfach...
Auf Englisch Neverkusen.
Neverkusen, jetzt heißt es Neverlosen, weil sie einen ewigen Rekord geschafft haben mit den Unbesiegbarkeit.
Die Unbesiegbarkeit in den Top 5 liegen.
Genau.
Ich habe mal geguckt, rein interessenhalber. Celtic Glasgow hat den Rekord. Die sind ja nicht in der Top 5 Liga. Deswegen
nee, die sind auch in den Dingen aufgetaucht. Aber ja,
die haben 62 Spiele nicht verloren. Beim Ligastart der schottischen Liga.
Es zählt aber ab 2000 Statistik. Die
also ich glaube, Leverkusen wird auch die 62 knacken.
Ja, wir können es ja nicht wissen, weil wir voraufgezeichnet
ja,
sind,
ja, genau,
deswegen
ja,
wissen wir es ja nicht. So, wir reden über das FIFA-Museum in Zürich, weil wir heute über Kosovo reden. Und Kosovo ist mit Gibraltar das jüngste Mitglied der FIFA. Deswegen habe ich mir gedacht, da ich ja im FIFA-Museum war, das ist 2016 übrigens eröffnet worden, werde ich ein bisschen davon noch in der Feedback-Runde erzählen. FIFA hat 211 Mitglieder und jedes Mitglied wird irgendwie so ein bisschen abgebildet im FIFA-Museum. Aber ich muss sagen, ich habe richtig Gänsehaut bekommen, als ich das Panini-Album 2006 gesehen habe.
Ja, das habe ich auch.
Da habe ich dir ein Foto geschickt. Und
Ich hatte es vollständig.
Ja, wir hatten es beide vollständig.
Das war echt arschteuer.
Also es gibt ja wieder ein Panini-Album für die EM.
Nee, Panini gibt es nicht mehr. Das heißt anders da. Tippo oder sowas.
Ach so.
Panini hat die Rechte nämlich verloren.
Bist du sicher?
Ja, hundertprozentig.
Ich habe mir eingebildet.
Ist das letzte Mal bei der WM 2021 gewesen.
Also das Panini-Album, das heißt Tops auf jeden Fall.
Genau.
Aber es ist ja irgendwie trotzdem noch Panini aus meiner Sicht.
Nee, das ist nicht mehr Panini. Panini-Album EM 2024. Ist es doch Panini?
Ja, auf jeden Fall ist es ein Panini-Album. Ja,
nee, genau. Es heißt Panini, aber es heißt Tops oder sowas.
Ja, ist ja scheißegal. Auf jeden Fall habe ich die.
Aber Panini ist ja italienischer.
Auf jeden Fall sind ja überall diese Sticker dabei, beziehungsweise überall diese Alben. Und als ich da durchgeblättert bin, weil jedes Album gab es dann für ein FIFA-Museum.
So geil.
Und da habe ich dann durchgeblättert. Also konntest du digital durchblättern halt. Und das war schon cool. Und da gab es auch
David Odongo drauf. Total
also für jeden, der mal in der Schweiz, also in Zürich ist, auf jeden Fall ein Besuch wert. Es kostet 20 Euro Eintritt, glaube ich, oder 22 Euro.
Ja, aber ich weiß noch, das war die Hölle damals, 2006. Ey, wir haben Hanuta und Duplo gefressen, gell.
Das war aber nicht Panini.
Das war nicht
das
Panini,
war ja,
das war das dicke
Das war Album. Noch mehr Abzocke.
Habt ihr den Mehmet Scholl laufend?
Das
war der seltenste Mehmet Scholl laufend.
Aber das war ja 2000.
2002,
ja.
Genau, ja.
Also, wie gesagt, ich habe da richtige Retro-Vibes bekommen. Der WM-Pokal war ja ausgestellt da. Mhm. Man konnte dann auch so durchblättern und das Götze-Tor hat man dann gesehen und man konnte das selber nachkommentieren zum Beispiel.
Echt?
Ja, also das haben dann auch viele gemacht, ich habe es dann nicht gemacht. Das war eigentlich ganz lustig und aus jedem Finalstadion war ein Sitz da. Also ein Sitz aus dem Stadion wurde ausgestellt.
Krass,
ein Original. Schlecht. Also wirklich zu empfehlen und ja, also FIFA-Museum, also es weckt für mich Erinnerung. Natürlich habe ich erst gedacht, ne, bei den Korrupten wieder, aber ja, man muss ja nicht alles immer auf die Goldwaage legen. Wir kommen zum Film am Dienstag.
So wie Sepp Blatter, gell? Alles auf die Goldwaage legen.
Wir kommen zum Film am Dienstag und es geht um Dune. Wir waren drin. Wir haben
ein bisschen
Dune
spät,
1
muss man sagen. Wir waren spät drin.
Part 2 im Kino gesehen.
Wir haben es ja gesagt, wir wollten das nach den Oscars sehen, was ja auch dann passiert ist. Und dann waren wir ein bisschen weg im Urlaub und dann haben wir jetzt geguckt, dass wir Dune Part 2
nochmal im Kino geguckt haben.
Zum
ne?
Glück im Kino.
Denn der Soundtrack ist wirklich krass.
Wahnsinn.
Aber vielleicht kurze Synopsis, weil eigentlich gibt es da gar nicht viel zu erklären. Die Handlung basiert auf der zweiten Hälfte des ersten Buches, was ich ja letzte Woche schon erzählt habe. Und es verfolgt einfach die Geschichte von Paul Atreides, der sich den Fremen anschließt, um nach Rache zu dürsten. Und ich muss sagen, also fangen wir mal an. Ich fange erstmal an wegen Buch- und Filmvergleich. Und da ist es so, dass dieser Film wirklich relativ gutes Buch abgebildet haben, weil das Pacing relativ langsam ist. Was bedeutet einfach, das wird sehr langsam erzählt, sehr eindringlich. Du verlierst dich in dieser Welt von Dune einfach mit rein. Und das ist eigentlich wirklich das Spannende auch an dem Buch gewesen. Du sinkst da ein quasi im Sand. Du sinkst im Sand ein mit den Würmern, die dich da verschlucken und dich in eine Welt reinsaugen, die so weit weg von uns ist und trotzdem so nah, weil die Charaktere auch so gut gezeichnet sind. Und das hat Denis Villeneuve geschafft. Der hat wirklich etwas geschafft, was viele vorher abgeschreckt hat, Dune überhaupt zu verfilmen. Er hat nämlich sich Zeit für die Charaktere genommen. Natürlich hätte es noch viel länger gehen können, aber du musst ja irgendwie auch 2 Stunden 40 Filmen auch, musst ja in 2 Stunden 40 auch immer noch was runterkürzen.
Ja, klar.
Und ich muss sagen, es war wirklich ein sehr guter Film und einer meiner Oscar-Favoriten jetzt schon.
Für nächstes Jahr.
Und jetzt mal dein Eindruck.
Ja, also ich gebe dir recht, Oscar-Favorit ist er für das kommende Jahr. Was ein genialer Schachzug, den auch erst nach den Oscars zu releasen, damit er nicht gegen Oppenheimer rennen muss. Weil eigentlich war ja geplant, dass er im Winter rauskommt, so wie Part 1. Der kam ja auch Winter raus. Allerdings war es anscheinend auch dann noch nicht final fertig, weil ich kann mir vorstellen, dass bei einigen Screenings, Family and Friends Screenings oder dann bei der finalen Abnahme, immer noch Nuancen verbessert werden mussten an der Musik beziehungsweise an der Soundabmischung. Weil als wir das Ding, den Film im Kino geguckt haben, den kannst du wirklich nur, und ich spreche jetzt wirklich, den kannst du nur erleben im Kino. Nicht schauen, sondern erleben. Also die Dolby Atmos Abmischung, holla die Waldfee. Also wirklich, also wenn ihr Kino erleben wollt, dann schaut euch Dune auf jeden Fall im Kino an, weil der Film, ich muss sagen, es ist ein, ich sag jetzt mal Meisterwerk, muss man wirklich sagen. Auf die Länge hinweg, 2 Stunden 45. Wärmstens zum Film im Kino zu schauen, weil dann dattelt ihr in deinem Handy rum, weil den kannst du zwar schauen zu Hause, aber du kannst ihn nicht erleben und du kannst gar nicht verstehen, wie man sowas Geiles auf die Leinwand bringen kann, weil es war wirklich ein rundum perfekter Film, obwohl es der zweite Teil war und das zweite Buch, wie du gesagt hast. Das erste Buch. Und Teil 3 soll ja 2027 irgendwann rauskommen. Aber die lassen sich da auch natürlich Zeit und die lassen sich zu Recht Zeit, um nochmal wirklich den besten Cast rauszuholen. Und Denis Villeneuve, der Regisseur von Arrival, Prisoners, was hat er noch gemacht? Die Frau, die singt. Ein richtig guter Regisseur, der auch, was ich auch immer gesagt habe, weil Arrival einer meiner Lieblingsfilme ist, der einfach weite Aufnahmen, einfach richtig gut erzählen kann und richtig episch. Und das hat er bei Dune auch wieder geschafft, weil natürlich VfX-Oscar wird wieder nach Baden-Württemberg gehen. Es ist einfach so, der erste VfX-Oscar für Dune 1 ging ja schon nach Schwäbisch Hall, weil der VfX-Produzent ist aus Schwäbisch Hall und der zweite wird auch definitiv wieder nach Schwäbisch Hall gehen. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob der dabei ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das gleiche Team ist. Niemand wird es, never change a running system, also keiner wird das Team nochmal austauschen.
So, dann ist auch dein Rating dafür.
Ah, mein Rating. Es ist keine 10, es ist aber eine 9 auf jeden Fall. Also allein das Technische ist schon eine 8 wert. Und dann die Story ist auf jeden Fall die glatte 9. Eine 10 kann ich nicht geben, weil es ist halt ein zweiter Teil. Und wenn ich das ist das gleiche Herr-der-Ringe-Syndrom, wie man hatte. Teil 1 und 2 sind geil, aber noch nicht perfekt. Und dann ab Teil 3 hast du das gesamte Meisterwerk.
Das Ding ist halt...
Das ist wie bei Spider-Verse.
Aber das Ding ist halt, wo ich glaube, dass es für mich eigentlich schon irgendwo eine abgeschlossene Story ist, weil das erste Buch ja eigentlich nur diese Geschichte erzählt. Es ist jetzt dann schon so, dass das zweite Buch, natürlich ist es eine Fortsetzung, klar, und ich weiß nicht, wie Denis Villeneuve es lösen will, auf jeden Fall.
Ja, er schafft es. Das ist einer der besten Regisseure unserer Zeit, der 2000er auf jeden Fall.
Naja, es geht ja gar nicht um die Regie, sondern eher ums Buch. Ne?
Die Regie ist die Visualisierung des Geschriebenen.
Nein, ich meine, also wie er die Story abschließen will. Das ist
Achso, klar, okay. Ne?
Und da will ich mal gucken. Wir müssen noch ein nachträgliches, also bei mir ist übrigens auch eine 9.
Mhm.
Nachträgliches Rating müssen wir noch geben zu der Maulwurf, weil letzte Woche habe ich das vergessen gehabt, oder letztes Mal. Das war beim Korea-Folge.
Mhm.
Was würdest du denn der Doku geben?
Ach so, ja, eine 10. Das ist so eine unglaublich gute Doku. So detailreich und über 10 Jahre hinweg, das waren ja 10 Jahre, gell? 10 Jahre hinweg als Maulwurf sozusagen Nordkorea unterwandert. Es hätte man fiktionaler gar nicht machen kann. Besser gar nicht machen können.
Nee, du bist auch voll drin. Bei mir ist es auch
der war ja auch für einen Oscar nominiert, die Doku. Hat die den gewonnen? Nee, gell?
Nee, so, ich weiß nicht.
Aber auf jeden Fall nominiert, weil du hast mir, glaube ich, vor 2 Jahren gesagt, du musst die Doku gucken, so gut. Oscar nominiert, eigentlich ist das die beste Doku. Und ich weiß gar nicht, was gewonnen hat. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
Es hat auf jeden Fall, so, ich weiß nicht, gewonnen.
Na genau, du hast erst mal nominiert.
Ah, genau, auf jeden Fall. Ja, bei mir ist auch eine 10, weil es ist einfach, es ist eine Real-Life-Undercover-Story. Mein Song der Woche bezieht sich auf die Top 3. Und zwar ist es der neue Song von den DuckTales. Und der ist nämlich von Mark Foster.
Neue wilde DuckTales.
Also, du kennst ja noch den Originalsong von
DuckTales.
Genau, und da habe ich jetzt einfach den neuen Song genommen, weil der alte einfach nicht auf Spotify ist. Ich habe den nicht gefunden. Deswegen habe ich den neuen genommen. Der aber gar nicht so schlecht ist, muss ich sagen. Mhm. Deswegen kommt er bei mir in die Allman is Lost Playlist. Deswegen kommen wir jetzt gleich zum Thema der Woche.
Ich sage, ich bitte weiter.
Weiter.
Ich habe das gerade das Sagen hier.
Einfach weiterreden.
Okay. Hältst du jetzt deinen Mund?
Weiterreden.
Hältst du jetzt deinen Mund?
Red einfach weiter, dann sind wir schneller fertig. Bring deinen Satz jetzt zu Ende.
Ja, okay, halt deinen Mund dann.
Es wird, glaube ich, einer unserer Lieblingseinspieler auch diese weiterreden. Hältst du jetzt deinen Mund, rede weiter. Es ist, ich weiß noch, aus Temptation Island, Love Island, whatever, irgend so ein RTL-Rotz war.
Es gibt bestimmt Experten, die uns das aufklären können.
Ja, bestimmt Kosovo-Experten.
So, denn wir reden heute tatsächlich über Kosovo. Kosovo, ein Land in Südosteuropa, würde ich sagen. Mhm. Und hat eine reichhaltige Geschichte. Wieso wir darüber reden? In viele Sachen.
Es ist ein junges Land.
Es ist ein junges Land, klar. Mhm. Und vielleicht auch ein paar persönliche Geschichten. Wir kennen ein paar Kosovaren, würde ich sagen. Man hat es irgendwie auch mitbekommen, wo ich jünger war, dass Menschen, die damals geflüchtet sind aus eben diesen Gebieten, mhm, hier, Jugoslawienkrieg, alles drum und dran. Natürlich war ich der Jünger, aber halt die, wo dann älter geworden sind, hat man dann schon gefragt, woher die eigentlich kommen und welche Geschichte dahinter steht. Und grundsätzlich hat mich uns das Thema eigentlich sowieso immer interessiert, weil dieses ganze Gebilde Jugoslawien, das dann in den Jugoslawienkrieg ja dann gemündet ist, beziehungsweise durch die Aufteilung der einzelnen Länder gewisse Konflikte gab, ist immer so ein Beispiel dafür, wie Konflikte entstanden sind. Und dadurch, dass so viele geflüchtet sind, zum Beispiel nach Deutschland oder auch in die Schweiz, was ja zum Beispiel auch erklärt, dass viele Schweizer Nationalspieler albanische, kosovarische Hintergrund haben oder zum Beispiel Granit Xhaka müsste...
Der ist Albaner.
Mhm. Oder Xherdan Shaqiri auch. Mhm. Und alles drum und dran. Es gibt ganz, ganz viele, die kosovarische Wurzeln, albanische Wurzeln, natürlich auch serbische, kroatische Wurzeln haben, die alle zum Beispiel in die Schweiz geflüchtet sind oder auch nach Deutschland natürlich. Und das hat mich dann schon immer interessiert, dass das irgendwie ganz andere Namen sind als in der.
Ich weiß, weil zum Beispiel, weil du sagst, die sind alle ein bisschen related, weil die dann doch irgendwie alle in der gleichen Gegend aufgewachsen sind. Ich war mal bei einem Pokerturnier, bei einem professionellen Pokerturnier, da war ich am Tisch gekocht mit all diesen Leuten, gell? Also es ist Kroate, ein Bosnier war da, ein Kosovare, Italiener waren auch alle da und die hatten alle dieses gemischte Wurzeln. Und dann waren wir alle am Tisch und habe ich so gefragt, where are you from? Und er ist so, Kroatien, ne? And you are Albanier, oh, und dann Serbien. Und dann ich zu allen, Dobicenja. Und dann alle so, Dobicenja. Weil es irgendwie dann doch, Dobicenja war für alle zugänglich, weil jeder wusste, was Dobicenja heißt.
Ja, irgendwie ist die Sprache dann ziemlich gleich oder auch nicht gleich, deswegen no offense.
Nein, wir wollen keinen Krieg anfangen.
Nee, aber ich will es nur sagen, also es gibt Ähnlichkeiten, aber es gibt natürlich auch Unterschiede, die natürlich auch das da berechtigen, dass es dann wieder Nationalstaaten sind. Auf die ganze Jugoslawien-Geschichte werde ich nicht eingehen, aber ich habe euch mal ein schönes Video verlinkt zu Kosovo, also über die schönen Seiten von Kosovo. Das findet ihr natürlich ganz einfach auf YouTube, ne? Da muss man kurz eingeben. Nice places in Kosovo.
Instagram Goal.
Aber ich habe dann auch mal geguckt und die sah richtig cool aus. Also wir hatten ja auch damals im Eurotrip diesen Newborn Monument mit diesen Unabhängigkeitszeichen. Ja.
Und da haben wir nämlich auch gesagt, dass Kosovo, ich glaube, die zweitjüngste Bevölkerung Europas hat.
Genau, ja. Es gab noch ganz viele Sachen, zum Beispiel die Moscheen dort oder die Nationalparks. Mirusha Waterfall sah richtig schön aus, auf jeden Fall. Also vorab sage ich jetzt schon mal, es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich war noch nicht da, werde aber auf jeden Fall noch mal hingehen.
Ja, ich
mir wurde oft jetzt schon Albanien empfohlen.
Das muss eine geile Küstengegend haben.
Ja, genau. Und von Albanien ist es ja nicht weit nach Kosovo. Deswegen kann man ja beides mal verbinden. So mein Plan. Wie gesagt, persönliche Geschichten. Natürlich eben die, wo ich jetzt erzählt habe, dass wir kosovarische Freunde haben, beziehungsweise Menschen kennen, die aus dem Kosovo sind. Oder natürlich aus den anderen Ländern der jugoslawischen Länder. Wir sind ja mit vielen auch zur Schule gegangen.
Ja, das nicht, stimmt, ne? Ja.
Oder haben Fußball gespielt. Ja, vielleicht vorab eine Info, die uns dazu gebracht hat, auch die Folge dann jetzt halt irgendwann im April mal zu machen, ist, dass die Kosovaren seit 01.01.2024 visafrei in die EU reisen können. Fand ich eine interessante Nachricht und die nochmal zeigt, dass da ziemlich viel vorangeht. Und deswegen wollte ich mal gucken, was denn eigentlich die Geschichte des Kosovo ist. Es gibt ein schönes Video von Mr. Wissen to Go, der das natürlich wieder sehr cool aufgedröselt hat. Auf das ich auch verweisen werde. Ist es den oder das Kosovo? Das konnte er mir auch nicht erklären. Aber es gibt deutsche Sprache, schwere Sprache, sage ich nur. Und ein interessanter
also
Punkt.
Ich hätte jetzt spontan gesagt, der Kosovo. Nicht den Kosovo oder das Kosovo, sondern der Kosovo.
Ist egal. Auf jeden Fall wissen wir, was mit Kosovo gemeint ist. Auf Google Maps, wenn man anfängt, nach Kosovo rein zu scrollen, fängt es schon an mit einem Problem. Und zwar ist die nördliche Grenze mit Serbien gestrichelt.
Ich sehe es gerade.
Und das macht Google aus reiner Diplomatie. Wir kennen ja noch dieses Problem bei der Grenze zwischen Indien und Pakistan, die Kaschmir-Gegend, die jeder für sich anders beansprucht. Oder das eine Sache mit China und Taiwan, wo in chinesischen Wetterkarten zum Beispiel immer Taiwan als Teil von China gezeigt, wobei die eigentlich überhaupt keinen diplomatischen Einfluss in Taiwan haben, außer dass sie sie ausgrenzen. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, woher kommt denn das eigentlich? Also beim Kosovo ist es nämlich so, dass nur 60% der Länder der UN das Land anerkannt haben und 5 EU-Länder haben das Kosovo auch nicht anerkannt tatsächlich.
Zum Beispiel.
Und zwei: Griechenland, Rumänien, Slowakei, Spanien und die Republik Zypern erkennen das Republik Kosovo nicht an.
Also Griechenland, Zypern kann ich verstehen, warum die beiden zusammen, aber nicht, warum sie es ablehnen.
Also ich persönlich weiß die Gründe nicht, habe da nicht weiter recherchiert. Ich weiß nur, dass es bei Spanien so ist, dass die wegen den Katalonien-Konfliktes nicht machen wollen. Also die sehen das quasi als Anlass, wenn sie jetzt zum Beispiel in Kosovo anerkennen
dann
würden.
Müsste sich Katalonien auch abspalten.
Genau, okay. Also dass sie Katalonien das als Grund sehen würden.
Das heißt, es wäre dann zum Beispiel Barcelona gegen Real Madrid könnte ein Länderspiel sein.
Ja, so in der Richtung halt. Ne? Also, aber man muss das auch mehr differenzieren, aber über den Katalonien-Konflikt will ich jetzt auch nicht reden. Länder, die Kosovo nicht anerkennen, wie gesagt, sehen Kosovo als Teil von Serbien an, was natürlich auch jetzt halt schon mal Sprengstoff ist in der Hinsicht, weil es da immer Unruhen geben wird. Darauf komme ich gleich. Die Teilrepubliken von Jugoslawien aber sollten wir vielleicht doch nochmal aufgliedern. Ja. Und das waren Slowenien im Norden, dann kommt Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien.
Seit wann ist ein Bosnien-Herzegowina ein Land? Weil
das war schon immer ein Land.
Ach so.
Du meinst Serbien und Montenegro.
Ach so, Montenegro hat Serbien und Montenegro, kann ich mich bei der WM erinnern, dass wir zusammen spielen?
Genau, Montenegro hat sich von Serbien gelöst. Und dann ist noch folgender Punkt. Also vorneweg, Montenegro hat sich von Serbien gelöst. Und in Serbien gibt es noch zwei autonome Regionen. Und zwar gibt es im Norden Vojvodina. Das ist eher... warte kurz, ich habe es mir aufgeschrieben. Das ist, hat eine historische Bindung an Ungarn tatsächlich, also auch mit ungarischer Minderheit. Und im Süden der Kosovo, das eine historische Bindung an Albanien hat. Was bedeutet, dass dort viele Albanisch reden einfach. Und beides waren schon immer autonome Regionen in Serbien. So, und dann kommen jetzt die Fakten. Also Fakten. Slobodan Milosevic, der serbische Präsident, der war von... Den kennen wir noch durch Krieg vor allem. 1989 bis 97 war er serbischer Präsident. Er entschied damals, dass Kosovo nicht mehr autonom sein soll. Also, dass sie ihren Status der Autonomie wegfällt. Folge für Kosovo war dann einfach, dass Kosovo nicht mehr autonom ist und dass Albanisch in der Schule verboten wurde, was natürlich ganz schlecht ist für die Menschen, die nur Albanisch geredet haben. Und dadurch eskalierten die Proteste im Kosovo und es führte zum Krieg, alles drum und dran ist passiert. Und der NATO hat eingegriffen, es gab ganz viele Geschichten dazu, die könnt ihr euch mal reinziehen. Wirklich sehr, sehr interessant auf jeden Fall, dieser ganze Krieg. Wir kommen aber direkt zum Ende des Kriegs, das war 1999 in der Kosovo ist dann war dann die United Nations Mission in Kosovo, die UNMIG. Das hört ihr dann öfter mal, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt. 2004 gab es wieder Unruhen und Folge war, dass sie jetzt einfach einen Frieden ausgerufen haben mit der Unabhängigkeit des Kosovo, der 2008 ohne die Zustimmung von Serbien beschlossen wurde, aber über 100 Länder haben eben diese Unabhängigkeit trotzdem anerkannt. Die gesamte Situation ist jetzt aber völkerrechtlich auch so, Kosovo sieht sich als eigener Staat, ist auch ein eigener Staat tatsächlich auch. Wenn der FIFA ist, muss ein eigener Staat sein, so wie Gibraltar. Ne? Yeah. Und hat jetzt auch EU-Beitrittsverhandlungen, alles drum und dran. Also sie sehen sich als eigenen Staat und sie sind auch ein eigener Staat.
Und es ist ein echt junges Land. Also wenn du das Durchschnittsalter siehst, Wahnsinn.
Ja genau, aber wir kommen noch auch zu den großen Problemen, die Kosovo natürlich auch hat. Ab 15. Dezember 2022 hat Kosovo einen formellen EU-Beitrittsantrag gestellt. So, wir kommen jetzt aber zu den Unruhen, die es jetzt die letzten paar Jahre auch wieder gibt. Und zwar geht es hier wieder, jetzt muss man wieder die Karte nochmal weiter reinzoomen, und zwar gibt es eine Art, Problemteil, aber ein Teil von Kosovo,
der nördliche Teil,
der ist, ja genau, der serbisch geprägt ist. Und zwar ist es der Teil mit Mitrovica und nördlich von Mitrovica. Das bedeutet also der nördliche Teil von Kosovo, der an Serbien grenzt. Und Kosovo hat grundsätzlich eine multiethnische Verfassung, was bedeutet, dass alle staatlichen Institutionen jetzt nicht nur den Albanern unterstehen dürfen, sondern auch allen. Also es gibt ja noch nicht nur serbische Minderheiten im Kosovo, wenn man es jetzt so sehen würde, sondern es gibt auch noch andere Minderheiten. Es gibt auch Sinti und Roma, es gibt bestimmt auch noch Kroaten und alles drum und dran.
Albaner.
Ja, Albaner ist ja die Mehrheit, deswegen sage ich ja. Also Albaner sind ja in Kosovo jetzt die Mehrheit.
Die Karte, ja.
Genau. Also für das Land Kosovo reden wir jetzt gerade. Und da gibt es eine schöne Doku, und zwar Albaner und Serben im Nordkosovo von Arte, die das ganz gut beleuchtet und vor allem die Stadt Mitrovica beleuchtet. Die größte Stadt der Region im Nordkosovo. Im Süden der Stadt sind die Albaner, im Norden die Serben und in der Grenze zwischen beiden Ethnien ist der Fluss Ibar. Sobald man über die Brücke geht, sieht man überall richtig große serbische Flaggen. Also wenn man vom Süden nach Norden geht, man bezahlt tatsächlich auch mit serbischer Dinar, also und Schrift ist kyrillisch, also als würde man in ein anderes Land reisen. Also fühlen sich sehr weit weg von der albanischen Regierung in Pristina. Überall gibt es auch diese Propagandasymbole tatsächlich. Kosovo ist Serbien und Krim ist Russland zum Beispiel, steht dann auch, weil Serbien auch eine gewisse Nähe an Russland hat. Wir hören jetzt
Vucic ist gerade Präsident.
Genau, wir hören jetzt mal den Skender Sadiku. Er ist Albaner und lebt in Mitrovica und er ist albanischer Stadtrat in Mitrovica.
Durch so eine Bildsprache versuchen sie zu zeigen, dass dies ein Teil Serbiens ist. Die Mehrheit der politischen Parteien hier ist monoethnisch. Insbesondere die serbische Liste basiert auf der Logik ethnischer Spaltung. Ich hoffe wirklich, dass wir sowas bald überwunden haben. Viele fühlen sich nicht wohl dabei. Nicht nur die Albaner, sondern auch andere Minderheiten, die hier noch leben.
Ja gut, das kann ich ja voll verstehen, wenn jetzt zum Beispiel das große Serbien in einem Land so präsent ist, in den Köpfen und auch auf den Grundstücken mit den Fahnen, dann bist du als Minderheit natürlich schon ein bisschen eingeschüchtert.
Genau, und die Sache ist halt, die Verfassung sieht halt einfach einen Minderheitenschutz einfach auch vor. Ne? Und
also es ist halt wirklich europäische Verfassung?
Ja, war auch die Bedingung anscheinend auch.
Sonst
ne?
wären sie ja nicht Beitrittsland.
Genau. Wie gesagt, er setzt sich vor allem für die Minderheiten auch ein, die die Minderheit war es eben Norden Kosovos, ist dann die Minderheit die Albaner, obwohl es eigentlich mehrheitlich albanisch ist, Kosovo. Und wenn man aber wieder geschichtlich zurücksieht, war innerhalb von Serbien die Albaner eine Minderheit in Serbien, weißt du? Also es ist wirklich sehr verwirrend. Und da muss man sich wirklich reinlesen, um das wirklich zu verstehen auch, wo dann eigentlich die Konfliktpunkte sind. Und wie gesagt, er sagt auch, er setzt sich dann für andere Minderheiten ein, zum Beispiel die Roma und all, die sich dann unwohl fühlen, bei auch dieser starken Propaganda, die da dann im nördlichen Teil ist. Ne? Die Doku geht weiter mit einem Händler in Mitrovica, der Albaner ist, aber auch natürlich Kunden hat, die Serben sind. Und er sagt aber von sich aus, für ihn gibt es nur ein Mitrovica, egal welche Ethnie. Und so haben diese Einstellungen haben relativ viele auch. Wir kommen dann später auch tatsächlich auf darauf, wie man das eigentlich lösen könnte vielleicht. Da gab es noch einen interessanten Bericht, den sie da gezeigt haben. Ein Serbe in Kosovo, die haben einen Schützengraben ausgehoben, um einfach so zu vorbereiten, dass sie vielleicht angreifen würden. Und die KFOR ist gleich eingegriffen, also die NATO-Soldaten, und haben das dann auch weiter überwacht. Da sind auch viele amerikanische Soldaten auch da, die weiter auch diesen Frieden überwachen wollen. Also die begeben sich da auch schon auf schwieriges Terrain, weil eigentlich dann die kosovarische Polizei dann wieder zuständig ist und dann versuchen sie aber doch irgendwie streitschlichtend einzutreten. Und das ist alles nicht so einfach. Wir hören jetzt mal den Dragan, der ist Serbe und Gemüsebauer aus Leszak in Kosovo. Und ja, er redet auch davon, dass er schon nach Frieden sich sehnt.
Wir hatten Angst, dass der Konflikt offen ausbricht. Für uns Eltern war es sehr bedrückend, mit unseren Kindern an Polizisten vorbeizugehen, die vermummt und schwer bewaffnet waren.
Also schon sehr interessant, er hat eine Tochter, die, die lebt in Serbien mit seiner Ex-Frau und er hat immer seine Tochter am Wochenende zu Besuch und da hat er schon richtig Angst gehabt, als diese Soldaten dann aufgetrumpft sind, wobei er in der Doku auch nicht, sagen wir so, er könnte natürlich nach Serbien gehen, aber er hat auch seinen Besitz da, er hat auch einen gewissen Stolz auch, das hat man schon gemerkt gehabt, der ihn schon ein bisschen daran hindert, weil da noch viel in den Köpfen drin ist und da ist etwas drin, das wir nicht begreifen können. Du kannst nur von außen drauf gucken und sagen, hä, wieso streitet ihr euch wegen das und das und das und das? Und da hören wir jetzt mal den Sohn von dem Stadtrat von Skenda, der das auch sagt, dass die Angst weitergegeben worden ist und das wirklich schlecht ist.
Angst und Hass wurden an die jüngere Generation weitergegeben. Und wenn man sich keine Mühe gibt, die Beziehungen zu verbessern, wird es noch mehr Hass und Krawalle geben.
Wie die meisten hier erziehe auch ich meine Kinder so, dass sie gut fürs Ausland gewappnet sind, damit sie diesen Ort verlassen können. Und das ist wirklich das Schlimmste an der Sache. Die meisten Kinder, meine eingeschlossen, sehen ihre Zukunft nicht mehr hier und all das wegen unserer Geschichte.
Ja, tricky, ja. Also am Anfang hat man den Sohn gehört und der hat auch noch einen Bruder und da haben die am Anfang noch interviewt und da haben die auch gesagt gehabt, dass es dann so ist, dass die eigentlich gar keine serbischen Freunde hatten. Also beziehungsweise es ist so, die haben auch nie die andere Sprache gelernt, die auf der anderen Flussseite gesprochen wird. Und da ist es dann auch so, dass es gar nicht so einfach ist zu kommunizieren. Er sagt einfach auch, der Hass wurde weitergegeben und dieser Zweifel gegenüber den anderen wird weitergegeben. Für uns Außenstehende in Deutschland ist es natürlich schwer zu verstehen, aber wenn du in dieser Situation aufwächst, ist es natürlich schwierig, das zu differenzieren. Aber sie können das differenzieren. Sie, dadurch, dass sie, dass es eine Familie ist, die tatsächlich auch rausgehen will, die sich jetzt fürs Ausland wappnet, ne, wie der Vater auch gesagt hat, die alles dafür tut, dass die Kinder im Ausland zum Beispiel studieren und lernen können und nicht in Kosovo bleiben müssen. Und er hadert natürlich auch mit der Situation, der Vater, der dann auch meint, ja, was haben wir denn eigentlich mit dem Land gemacht, dass wir das nicht schaffen, dass wir zusammenarbeiten, dass wir zusammen in ein Land leben und uns gegenseitig unterstützen, wirklich. Sprache ist natürlich eines der wichtigsten Sachen. Ne? Klar kannst du dann immer propagieren, ja, wir lernen jetzt die Sprache eher und die andere.
Sprache, Bildung und Geschichte ist, glaube ich, wichtig.
Das ist sowieso eines der schwierigsten Sachen bei diesem Konflikt, der so kompliziert ist, tatsächlich auch. Wie gesagt, die Situation ist immer noch relativ schwierig, aber es gibt auch Hoffnung. Es gibt eine YouTube-Doku, Kosovo und Serbien, Frieden in Gefahr. Na, hört sich jetzt in der Hoffnung an, aber die ist auch wieder von Arte. Und da hören wir jetzt mal, also vielleicht zur Einordnung, dann spielen wir den Einspieler. Wir hören jetzt gleich den Jeton Nesirac. Er ist Regisseur von Kendra Multimedia. Es ist eine Art Theaterstück, die aufführen, um Austausch zu schaffen zwischen Kosovaren, Kosovo-Albanern und Serben, um zusammen ein Theaterstück zu machen. Und die reisen quasi auch von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, um ein bisschen auch einen Diskurs starten zu können, dass wir zusammenarbeiten müssen, dass wir was machen müssen. Und ihnen ist was aufgefallen, beziehungsweise vielen Leuten ist etwas aufgefallen, die dann miteinander geredet haben, die dann Serbisch und Kosovarisch reden und alles drum und dran. Denen ist es aufgefallen, dass vielleicht gewisse Machtkonstrukte so aufgebaut sind, um Konflikte zu schüren. Und da hat er folgenden Vorschlag gemacht.
Bei der Arbeit am Stück haben wir festgestellt, dass die offiziellen Verhandler ihre Macht abgeben müssen. An die, die am meisten verloren haben, die Opfer. Ohne ihre Beteiligung kann es keinen echten Frieden geben. Wir beobachten das auch aktuell bei den Verhandlungen zwischen Kosovo und Serbien. Beide Seiten schinden Zeit, zünden Nebelkerzen. Sie wollen sich einfach nicht einigen, weil sie vom Ausnahmezustand profitieren. Von wegen, wir haben eine Krise. Wenn ich nicht an der Macht bleibe, werden sie uns angreifen.
Es ist sehr paradox. Also er hat schon recht. Also die Machthaber müssen ihre Macht abgeben, um Frieden. Wenn ich jetzt nicht die Macht habe, dann greift er mich an, weil keiner die Macht hat.
Genau, es ist so ein klassisches populistisches Mittel auch. Mhm. Also man hört ja zum Beispiel auch, man wundert sich ja zum Beispiel über den serbischen Präsident Vucic. Der dann doch sehr, sehr, sehr polternd auftritt.
Ja,
und
es ist ein Russland-affiner Trump.
Ja, genau, aber das hat ja natürlich auch eine gewisse Wurzel. Also die Sache ist halt auch...
Die Opferrolle, dass, die Rebellen.
Genau, die Opferrolle und man muss sagen...
Das AfD-Sprech.
Soweit will ich nicht gehen auf jeden Fall, aber es ist schon wichtig zu sagen, dass die Serben, beziehungsweise diese politische Richtung, die gerade an der Macht ist in Serbien, natürlich auch das schüren will, dieses Misstrauen gegenüber den Kosovo-Albanern, beziehungsweise den Kosovaren, und die einfach nicht anerkennen, dass Kosovo ein Land ist, was ja de facto so ist.
Das ist der gleiche China-Taiwan-Konflikt.
Also die Taiwan-Konflikt kann man eins zu eins fast übertragen. Ja. Ne? Und wobei das ja noch krasser ist, weil Taiwan ja eigentlich seit 70 Jahren gefühlt unabhängig ist. Ne? Bei Kosovo ist es aber dann auch so, dass er auch sehr reflektiert gesagt hat, dass vielleicht auch die politische Elite in Kosovo natürlich Interesse hat, auch mit eben diesen Mitteln, dass sie sich gegenseitig hochschaukeln, auch wenn es zum Beispiel Grenzkontrollen sind, die stärker sind. Zum Beispiel gab es diesen Fall, das war auch in der Doku, dass die Kennzeichen der serbischen Autos nicht mehr anerkannt wurden in Kosovo, die im nördlichen Teil sind, aber die alle noch zum Beispiel serbische Kennzeichen hatten und die mussten sich ummelden oder irgendwas in der Richtung. Und das hat dann wieder zu Konflikten geführt und da gab es einen Konflikt und über die Grenze, der eine, wo wir gerade gehört hatten, der serbische Gemüsebauer, der verkauft sein Gemüse nur illegal Richtung Serbien, der hat ein paar Schleichwege, weil er den Kosovaren nichts verkaufen will. Und das sind so Sachen, die der Sohn von Skender natürlich auch sehr, sehr reflektiert erzählt hat, weil wenn du in der Schule natürlich dann auch anfängst, immer nur zu aufzuteilen zwischen Kosovaren und kannst du mal das Hass wieder aufhören, zwischen Kosovaren und Serben, dann wird es wirklich schwierig auch das zu unterdrücken beziehungsweise das aufzuklären. Und in der Doku wurde auch zum Beispiel noch gesagt, die Elona Bekiraj, sie ist in Deutschland geboren, aber in Kosovo aufgewachsen teilweise auch. Und sie ist jeden Sommer in den Kosovo mit ihrer Familie gefahren. Sie hat es wunderschön erzählt, die haben da auch Bilder dazu gezeigt und alles drum und dran. Und sie hat auch immer gesagt, naja, das Komische war immer, sie sind dann hingefahren und dann wieder zurück, aber nur ihr Teil konnte wieder nach Deutschland, weil überhaupt keine Möglichkeit ist, dass der kosovarische Teil mal nach Europa konnte. Und das ändert sich ja jetzt, ne? Weil eben ja diese Visafreiheit besteht für Kosovaren, die jetzt visafrei in die EU reisen können. Und bevor wir zum Fazit kommen, will ich nochmal den Skender Sadiku mit reinbringen, der Stadtrat in Mitrovica, der für mich einen wirklich sehr, sehr guten Satz nochmal am Ende gesagt hat.
Jeder muss verstehen, dass die Menschen dieser Stadt schon genug Leid erlitten haben. Krieg, Mord, Krawalle und Krisen. Wir brauchen Normalität, Arbeit und Familie. Seit 24 Jahren drehen wir uns im Kreis. Das ist zu viel. Wir haben doch nur ein Leben, verdammt nochmal.
Ist es denn wirklich Wandel durch Handel? Also weiß wenn man nicht. Zum Beispiel europäische Beziehungen knüpft mit, naja, mit Eintritt in die EU, dann hast du natürlich auch den wirtschaftlichen Aufschwung und den Wandel durch Handel sozusagen. Das ist halt immer so ein Spruch, der natürlich immer in den Ofen
geht. Ja, weil das ist halt so, es gibt
vor, also wenn Geld da ist, dann gibt es weniger Streit.
Es gibt zum Beispiel ein klassisches Beispiel, das auch einen Konflikt gelöst hat durch ein Zusammenkommen in der EU, und das war ja der Nordirland-Konflikt mit Irland.
Ja, stimmt.
Der dazu geführt hat, dass, wo beide Länder dann in der EU waren, also UK und Irland, der Frieden dadurch gesichert wurde, weil alle Grenzen aufgelöst wurden und dann der europäische Handel dadurch...
Jetzt haben wir halt das Problem, dass der Brexit...
Aber immerhin ist es so gut zusammengewachsen, dass zumindest der Konflikt sich weiter ausbreitet.
Ja, ich sage ja, bei den jungen Leuten in Kosovo ist es ja auch ein Umdenken da. Die sind ja nicht blöd.
Aber Kosovo hat ja folgendes Problem. Sie haben eine Jugendarbeitslosigkeit von 50% und ein Drittel der Kosovaren sind bereits ausgewandert. Deswegen ist es auch ein sehr dringendes Problem, das auch die EU sieht. Und deswegen haben die jetzt auch Beitrittsverhandlungen und es wäre wahrscheinlich eine Lösung tatsächlich, Kosovo in den EU reinzubringen. Eine Möglichkeit wäre es auf jeden Fall, denn es würde ja schon mit Euro da. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe das nämlich letztens gegoogelt.
Es wurde mit Euro bezahlt.
Nee, die zahlen einfach so mit Euro.
Ohne etwas,
ja, genau. Ja, genau. In Kosovo ist nämlich die Landeswährung Euro. Die haben das einfach einseitig eingeführt, ja. Um einfach schneller in die EU zu kommen. Und. Das ist so eine Möglichkeit, die es vielleicht schaffen würde, diesen Konflikt auch ein bisschen entschnüren oder zu die Luft raus.
Die Luft rauszulassen.
Also ich habe mir das auch als Lösungsvorschlag aufgeschrieben, weil das auch bei vielen Kommentatoren drin stand und das fand ich eigentlich sehr interessant. Was natürlich noch besser wäre, wenn dann Serbien auch in der EU wäre, aber ich glaube, die sind noch weiter entfernt als...
Sind sie? Das sind ja sehr europäisch abgeneigt, also EU abgeneigt.
Ich glaube aber, dass da auch viel Populismus der Regierung steckt. Ja, also
die Regierung, die an der Macht ist, sie ist ja nicht pro EU,
nee, aber
sondern das Volk an sich ist schon umdenkend da. Es geht ja nur gemeinsam.
Das ist ja auch der Punkt. Also es gibt ja auch sehr gute Beispiele von ehemaligen jugoslawischen Ländern. Slowenien, Kroatien, das sind ja alles Länder, die ja voll in der EU integriert sind.
Die profitieren
en masse von der EU einfach. Mhm. Ne? Und das sind so Sachen, die man nicht vergessen darf und nicht vergessen sollte. Und wie gesagt, vielleicht ist der EU-Beitritt die Lösung. Ich finde, also ich persönlich, was ich noch am Ende sagen will als Fazit.
Ja, vielleicht sollte der EU-Beitritt nicht die Lösung sein, sondern der Gewinn. Verstehst du? Weil oft ist es so, wenn sie sagen, ja okay, der EU-Beitritt ist die Lösung für den Konflikt, dann kommen viele andere Länder und sagen, ja, ich will auch die Lösung, den EU-Beitritt, aber das sollte eigentlich der Gewinn sein.
Wenn man die Karte anschaut, dann ist halt schon die Frage,
warum ist die Schweiz nicht dabei?
Das ist sowieso ein eigenes Volk. aber das hat andere Gründe, aber die ich nur so halb verstehe, um ehrlich zu sein. Aber es ist tatsächlich so, dass, wenn man sich die Karte so anschaut, dass genau dieser blinde Fleck natürlich da ist, um und andere Akteure wie zum Beispiel Russland oder China natürlich da auch reinsteigen wollen, um diese taktischen Flecke, die es natürlich auch
sind. Es gibt auch eine in Moldawien, die Transnistrien,
die auch, ja, die haben ein ganz anderes Problem, yeah, weil da sind ja russische Soldaten.
Das meine ich mit taktische Länder, die pro oder gegen EU sind. Die müssen ja nicht unbedingt pro russisch sein, aber gegen EU oder sowas. Ja.
Aber zum Ende will ich da nochmal sagen, was mir vor allem einen großen Eindruck gemacht hat bei den Arte-Dokus, wo ich gesehen habe, die jungen Menschen, die in Kosovo sind, von beiden Seiten, von Serbien und von Kosovo, die Kosovo-Albaner und die Kosovo-Serben, so kann man es ja auch sagen, dass da sehr viel Verständnis füreinander ist. Und ich glaube, wenn das von der Zivilbevölkerung auskommt, zu sagen, hey, wir brauchen jetzt eine Aussöhnung, wir brauchen jetzt alles drum und dran, wir müssen die Vergangenheit ruhen lassen. Er hat es ja gesagt, der Skender hat es ja gesagt, wir können uns ja nicht ewig im Kreis drehen.
Wir haben nur ein Leben,
wir können uns nicht immer im Kreis drehen, wir brauchen Frieden. Und das ist so eine Sache, die wirklich wichtig ist. Und nur Frieden schafft Wohlstand, nur Frieden schafft ein gutes Leben auch. Und das ist das, wofür ich gern plädieren würde, wollen würde. Und ich glaube, das soll auch als Fazit für die Kosovo-Folge bleiben. Ich freue mich schon, wenn Kosovo es mal schafft in die EM.
Die war knapp.
Relativ knapp, aber die waren ganz gut dabei. Sie haben unsere deutsche U21, haben sie einen Punkt abgerungen. Yeah. Die haben 0-0 gespielt. Also gute Fußballer sind anscheinend dort, so wie ich das mitgelesen habe. Und deswegen, wenn ihr noch irgendwie Anmerkungen zu Kosovo habt, gerne schreibt uns und Dankeschön.
Junge. Ach Mensch, hör auf! Paar Nichtskönner. Originale Nichtskönner.
Das ist hier eine Baustelle für Vollidioten. Genauso eine Tollidioten, wie diese Norweger sind. Vollidioten.
Deswegen sind die nicht in der EU, weil die am Leben vorbeilaufen,
diese
Spinnerbande.
Die Norweger.
Spinnerbande können nicht mal 8 Meter Maßband halten. Das wäre ich aber wild hier, ey. Also Ronny Schäfer, unser Kulteinspieler. Ich glaube, der Einspieler ist schon fast 20 Jahre alt. Dieser Beitrag, der damals die Doku hat, der Achterbahnbauer
Vielleicht müssen wir unseren computergesteuerten Helfer mal fragen, ob er uns neue Einspieler generiert.
Das könnten wir auch machen, ja, das wäre auch ziemlich geil. Aber apropos Old School und über 20 Jahre her, wir kommen jetzt zu einem Thema, was ich glaube ich, eins unserer historischen Themen, muss ich sagen, weil das oft unsere Kindheit geprägt hat und ist auch uralt, über 100 Jahre alt. Entenhausen-Charaktere. Also, zu Gast in Entenhausen, zu den Klassikern von Mickey Mouse und Co., haben wir uns jetzt dazu entschlossen, weil wir natürlich verrückte LTB-Leser waren, muss ich wirklich sagen. Also, wir haben wirklich fast jeden Monat ein neues LTB haben wir uns gegönnt.
Lustige Taschenbücher.
Im Kiosk gehst, jeden Monat kommt
ein. Ich muss aber sagen, dass die Preispolitik jetzt schon echt krass ist.
Wie teuer sind die jetzt?
Ich glaube, die müssen über 7 Euro sein.
7 Euro? Also ich habe die damals für 3,65 Euro.
Es ist wirklich teuer. Und ich habe es mal versucht als E-Reader, weil ich bin ja ein Fan von E-Readern, tatsächlich mal so zu lesen, aber da habe ich das Gefühl nicht bekommen. Ich kriege das Gefühl
ja,
nicht.
Ja, wenn du dieses Altpapier dann so umblätterst, gell?
Ja, ich habe schon jetzt tatsächlich überlegt, ich habe vorhin mal geguckt.
Wir hatten auch eine große Sammlung,
muss ich sagen. Ja, ich habe mal vorhin mal geguckt, ob ich meine Sammlung mal wieder aufstocken will an LTBs, weil ich die dann schon vermisse, weil. Also der Hintergrund ist, wieso wir das machen, ist, weil ich mich tatsächlich viel mit Geschichten erzählen zurzeit beschäftige. Und mir ist dann immer wieder klar geworden, dass die lustigen Taschenbücher, diese Kurzgeschichten, so unfassbar deep waren, unfassbar gut. Auch für uns Kids damals, Kids von heute
und die Kids von morgen.
Dass wir die Geschichten einfach verschlungen haben und wir immer was daraus gelernt haben. Wir haben immer was daraus irgendwie mitgenommen. Es war irgendwie immer interessant, spannend und die Charaktere, die haben so viel Tiefe gehabt und trotzdem haben die einen immer abgeholt von Franz Ganz.
Franz Ganz.
Über
Oder über Klaas.
Gustav Ganz, Gustav, der arrogante Vetter, Gustav Ganz.
Also es war wirklich immer cool zu lesen und es hat mir wirklich so viel Spaß gemacht. Mhm. Und für mich sind das irgendwie auch Kulturerbe. Also diese lustigen Taschenbücher sind für mich immer noch, ja.
Legendär.
Legendär.
Also ich fange einfach mal an mit meiner 3 und es sind, das sind 3. Trick, Trick und Track. Ich habe wirklich die Geschichten von Trick und Track, die habe ich immer, glaube ich, sogar doppelt und dreifach gelesen. Also wir haben ja oft, ich kann mich noch erinnern, wir waren mal einmal im Urlaub auf den Philippinen im Heimatdorf und da hat jeder von uns 7 Bücher dabei gehabt. Wir hatten jeder von uns 7 Bücher und wir haben jedes Buch in den 4 Wochen doppelt gelesen, weil wir einfach so süchtig nach den Büchern waren. Wir haben nur gelesen, seufz, ächz, Krawum. Es war echt geil. Und Tick, Trick und Track Geschichten, die habe ich nie geskippt. Es gab manche Storys, die ich geskippt habe. Das war nämlich die
Gustav Ganz.
Nee, die habe ich nicht geskippt, aber ich hab viele Storys geskippt von Goofy und Pluto. Goofy, Pluto und Mickey Mouse. Habe ich viele geskippt. Ich weiß aber nicht warum, aber also, es war einfach nicht. Die Charaktere haben mich nicht so abgeholt.
Das Ding ist, mir geht es nämlich genauso. Ich sage jetzt mal voraus: In meinen Top 3 kommt Mickey Mouse, Minnie Maus, Pluto und so nicht vor.
Bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht.
Weil die mich einfach nicht wirklich abgeholt haben. Für mich war.
Krass.
Für mich war, weißt du wieso? Mickey Mouse war für mich zu glatt. Er war einfach stimmt. Zu glatt, der hat keine Tiefe gehabt.
Ja, Donald war eher so der Tollpatsch, aber der sympathische Tollpatsch. Ja,
also Mickey Mouse hat mich einfach nicht abgeholt. Also meine 3 ist Dagobert Duck.
Ah,
es ist für mich...
Legende. Wer den Penny nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.
Es ist ja eigentlich, Dagobert Duck ist ja eigentlich eine Kritik an die Superreichen.
Ja, ja.
Es ist ja eigentlich eine Kritik daran, dass...
Der Geldspeicher.
Es gibt ja zum... Es gab eine Geschichte von Dagobert, wo die Stadt Entenhausen gefragt hat, ey, kannst du uns mal Geld geben? Na, und dann hat er irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, er ist halt ziemlich geizig, aber aus irgendwelchen Gründen hat er das Geld an die Stadt gegeben und da waren alle so reich plötzlich, dass die Inflation so hochgegangen ist, dass sie sich wieder nichts leisten konnten. Und das hat ein bisschen so erklärt, wie ungefähr Geld funktioniert. Yeah. War natürlich auch nicht ganz schön, weil niemand braucht einen Geldspeicher, wo er in Geld schwimmen kann.
Yeah,
ja.
Genau.
Und es war wirklich krass. Und wie er immer gedroht hat, dass er das Erbe an Donald nicht abgibt.
Yeah, genau.
Und er werde das Erbe bekommen. Es war wirklich immer lustig. Yeah. Aber Dagobert war auch ein Charakter, der sehr liebenswürdig war.
Der hat irgendwie schon das Herz am rechten Fleck
gehabt. Er hat das Herz am rechten Fleck gehabt. Und
jetzt habe ich wieder LTBs lesen, Mann. Kaufen wieder welche. Aber wirklich die Bücher.
Ja, ja, also es gibt so Sammlungen für 30 Euro oder so über hiesige Kleinanzeigen. Mhm. Gebraucht natürlich, aber ist mir scheißegal.
Die Storys sind echt gut. Ich kann mich noch an eine Story erinnern. Wo Herr der Ringe 2003 rauskam, da hatte ich auch das Buch, ich weiß nicht mal welches es war, das war irgendwie zwischen den 300ern mäßig und da gab es ja wirklich das, du musst mir überlegen, das kommt jeden Monat, seit zig Jahren kommt jeden Monat ein neues Buch und natürlich auch immer top aktuell und dann gab es ja auch diese Herr der Ringe Story und die Story habe ich glaube ich 5-6 Mal gelesen mit Donald, wo sie dann diese Cosplayer hatten, die dann Herr der Ringe nachgespielt haben mit den Uruk-hai.
Es gibt da noch diese Story mit der Hohlerde.
Ja, das kenne ich auch mit der Hohlerde.
Und das hat dann nochmal wieder erklärt, wie diese Verschwörungstheorien funktionieren und natürlich in Entenhausen-Kosmos gab es ja dann die Hohlerde. Es war aber richtig spannend, wie die das erklärt haben von den Dinosauriern, die da drin sind und dass das eine andere Zeit da drin ist.
Also es ist wirklich einfach bahnbrechende Geschichten, die für Teenager, Jugendliche und vielleicht 6-, 7-, 8-Jährige, die das Lesen gerade lernen, auch komplett in eine andere Welt eingetaucht worden sind. Und ich muss ja sagen, für junge Erwachsene ist das auch was. Und für Erwachsene. Also eigentlich ist es für jeden was, der ist nostalgisch auch gerne Entenhausen nochmal passiert.
Nummer 584 ist gerade aktuell.
Ich kann mich noch erinnern, dass wir bei 300, zwischen 300 und 350 hatten wir so ziemlich alle Bücher.
Genau. 300, da haben wir auch fast alles gekauft.
Ja, 300, 350.
Also wirklich sehr schön.
Genau.
Deine 2.
Meine 2 ist, ich habe es gerade schon gesagt, Donald Duck. Es ist einfach der Charakter, der mich wirklich
komplett immer abgeholt hat. Seine Story, seine Geschichten, seine Abenteuer waren immer am interessantesten, weil er halt natürlich der sympathische Tollpatsch-Charakter ist, der dann am Ende doch sein Glück mit Daisy findet, was auch irgendwie dann doch geil war. Und ach Gott, und dann die mit seinem Vetter Gustav Ganz und dieser reiche Pinkel einfach, gell?
Klaas Kleber war ja der.
Klaas Kleber
war ja Konkurrent von Dagobert.
Genau, ja, genau.
Gustav Ganz war der andere.
Genau, Gustav
Ganz. Der wohl immer Glück hatte.
Der immer Glück hatte, ja, Gustav Ganz.
Und da gab es eine Folge, wo Donald dann Glück hatte und Gustav immer Pech. Wo die das getauscht wurde durch irgendwann, durch irgendeinen Zufall.
Und Donald ist einfach, du musst in meine Top 3 sein. Und ich liebe Donald-Geschichten. Habe ich nie geskippt, habe ich immer 3, 4, 5 Mal bestimmt gelesen.
Meine 2 ist.
Und gerne wieder gelesen, ganz wichtig.
Meine 2 ist Phantomias.
Phantomias? Er ist Phantomas, heißt er.
Ja, ja, Phantomas. Nee, Phantomias heißt er laut Google. Warte mal, ich
genau. Phantomas.
Phantomias? Phantomias heißt er.
Weißt du warum? Weil das meine 1 ist.
Phantomas
ist meine.
Also es ist Phantomias auf jeden Fall.
Aber warte, nicht, dass wir jetzt sagen, das sind zwei verschiedene Charaktere, weil.
Naja, eigentlich ist er Donald Phantomias.
Es
ist Phantomias.
Phantomias. Ja. Okay. Das ist meine Nummer 1, aber sag mal, warum der deine 2 ist.
Ja, weil es einfach Batman ist. Donald ist fucking Batman, Alter.
Das war so geil, ey. Also ich kann mich nur anschießen.
Batman sag, ohne Geld nur.
Ja, ich sag auch gleich, warum das auch meine 1 ist.
Ja, dann erzähl du deine 1.
Also meine 1 ist ja Phantomias und es ist einfach started from the button to the top. Ich hab gewusst, Donald ist der Superheld, der einfach jeder sein wollte nachts, der wohl nicht schlafen kann, sagt, ey, ich muss jetzt die Verbrechen bekämpfen. Und er hat so geile Gadgets einfach gehabt, wo du sagst, oh ja, oh, das ist so ein Daniel-Düsentrieb-Ding eigentlich, als wäre er hier Lucius Fox oder sowas, wie bei Batman. Und ich habe mich so reingefühlt in Phantomias. Und ich sage, oh, Donald, der Loser bei Tag, der Held bei Nacht. Und ich so, es ist einfach der Charakter, der das Rundum-Bild von Donald Duck einfach vollendet hat, weil ich sage, ey, Phantomias. Und ich habe am Anfang nicht gesagt, ist das jetzt Donald? Ist das nicht? Und dann kam eine Geschichte, wo es natürlich revealed wurde. Also, ah, ja, natürlich ist er der Verbrecher, der nachts die Verbrechen natürlich löst und alles. Und es ist einfach der perfekte Charakter, wo sich auch jeder mit Donald und dann Phantomias auch identifizieren kann, weil jeder natürlich den Drang hat, es so sein zu wollen wie er.
Ja, und er war ja auch, es war ja immer dann lustig, weil meine 1 ist nämlich Donald.
Das ist geil, ey. Okay, geil.
Ja, weil, also Donald ist für immer meine 1.
Ja, Donald ist der
und
Beste.
Und das ist für mich der Beste. Der, wo einfach durch die Hölle gegeben musste, der immer getriezt worden ist. Er musste immer die Scheißarbeit machen von Dagobert. Und und dadurch, also diese Kombination, für mich ist es auch 2 Charaktere, deswegen habe ich Phantomias auf 2 und Donald auf 1. Und Phantomias ist einfach der Hero, klar. Mit Hilfe von Daniel Düsentrieb, den ich nicht in den Top 3 habe, aber wäre auch meine 4 oder 5 gewesen. Mhm. Mit Helferlein natürlich.
Helferlein, ja.
Und das sind so die Sachen.
Ach, so kreativ einfach.
Ja, es macht halt einfach auch Spaß zu lesen. Es ist halt eine Arbeit, die Leute machen, die diese Geschichten schreiben, wo du merkst, da ist Herzblut drin. Mhm. Die denken sich was dabei. Und bei mir ist Donald tatsächlich die 1, weil ich mich am besten mit ihnen identifizieren kann. Und irgendwie macht es immer Spaß, Donald-Geschichten zu lesen, weil er eben diese Tiefe hat, die Mickey Mouse zum Beispiel nicht hat. Mickey Mouse ist einfach zu glatt.
Nee, Mickey und Goofy haben die gar nicht. Aber das ist ja.
Ach ja? Ach.
Also, wir haben jetzt. Oder hast du noch was?
Ich habe noch was. Ich wollte noch ein paar Charaktere.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe die Liste nämlich gerade gesehen und da war Phantomias gar nicht drauf.
Ja, weil er.
Panzerknacker, Gundeler, Gaukelei. Daniel Düsentrieb hatten wir schon.
Klaas Kleber hatten wir schon. Ja,
Primus von Quark.
Ich bin Gustav Ganz immer noch am besten.
Ja, Gustav.
Weil, also, um das zu erklären: Franz Ganz. Franz Ganz ist der Faule, der Arbeiter. Der war bei Oma Duck. Eigentlich gar nichts machen.
Macht gar nichts.
Und ich denke mir immer, das ist so der Least Character, wo dir einfällt für ein Haus, aber jedes Mal fällt mir ein, es gibt ja noch Franz Ganz. Es gibt noch so viele Charaktere
ja,
von.
Wir haben gar nicht auch alle. Also, wir haben, wie gesagt, wir haben ja nur einen Bruch. Wir haben ja wirklich nur einen Bruchteil der Storys gelesen, die es gibt.
Ja.
Also, wenn man wirklich, wenn jemand wirklich alle LTBs seit von 1 bis jetzt mit Special-Ausgaben alle gelesen hat, ey, schreibt uns mal in die Kommentare, ohne Scheiß. Also mich würde
ich habe gelesen, dass so
wie teuer ist so eine ganze Sammlung?
Und 2500 Euro habe ich gesehen, dass einer seine Sammlung verkauft von allen LTBs, die er hat.
Und ich glaube, er hat mindestens 12.000 reingesteckt. Mindestens.
Ja, mindestens.
Mindestens, ja, mindestens, klar. Wenn
es ist wahrscheinlich auch oft Nachlässe, ne? Muss man dazu sagen.
Ja.
Also,
wir hatten ja auch selber so über 50
Ausgaben. Wir hatten eine,
eine Special-Ausgabe von der WM
genau.
2006.
Ja.
Da, wo dann das Cover ein Ball war. Naja. Ein Rasenball, das war ziemlich geil.
Ja. Ah, das waren, also bei den LTBs, bei den lustigen Taschenbüchern, habe ich richtige Vibes, Jugendkinder-Vibes, wo die Welt noch einfacher war.
Ja, das stimmt. Das Leben war einfach, der Dollar war stark.
Und da muss ich sagen, daran erinnere ich mich gern zurück an die lustigen Taschenbücher.
Ich sag jetzt einfach mal, wie versprochen, wir haben ein Outro für euch, was unser Computerassistent uns rausgedroppt hat. Und wir schließen die Folge jetzt ab mit dem Outro. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Dienstag.
Wir winken dabei raus, wenn das Outro läuft und sagen jetzt schon mal Ciao.
Wir sagen jetzt schon mal Ciao und genießt das Outro. Wir sehen uns nächste Woche, 13 Uhr.
Jeden Tag entdecken wir etwas Neues auf unserer Reise. Mit Musik und Spaß vergessen wir die Sorgen, die uns kreisen. Egal ob Tag oder Nacht, wir gehen unseren Weg. Mit jedem Schritt wird klar, dass nichts uns mehr bringt. Allein ist Last, verloren nicht allein mit Christian und Andrew. Werden wir stets vereint sein. Allein ist Lust, ein Abenteuer ohne Ruhe. Gemeinsam sind wir stark in allem, was wir tun.